Ich bin immer noch ein bisschen platt von dem, was ich gehört habe hier. Eigentlich finde ich so, wenn ich so eine Lebensgeschichte, wie Antje sie erzählt hat, höre, dann kann man den Abend hier eigentlich beenden. Sagen, ist eigentlich alles Wichtige gesagt. Und jetzt sollte jeder von uns das für sich aufnehmen und sagen, was ist denn jetzt mit mir dran? Was mache ich da draus? Was sagt mir das? Wo hilft mir das? Und so. Also, da muss ich mal tief Luft holen. Das imponiert mir in diesen Tagen. Ich lerne ja sehr viel, weil ich manchmal mehr oder weniger aus Menschenleben gehört habe und irgendwie den Eindruck habe, hier oben im Harz, in dieser Stelle, da weht so eine Luft von Ehrlichkeit. Ich bin ja so vielen Menschen jetzt begegnet in den Tagen, die haben mir den Eindruck vermittelt, es lohnt sich nicht mehr weiter eine Show abzuziehen. Ich kann jetzt die Wahrheit sagen. Ist noch nicht alles gebacken, sind noch nicht alle Probleme gelöst, aber wo die frische Luft der Ehrlichkeit ist, da ist ein Anfang gemacht. Da kann man hoffen, dass was draus wird, was Gutes. Und übrigens ist das auch der Punkt, warum ich diese Bibel so liebe. Das will ich heute Abend sagen, und morgen Abend wird das nochmal krasser. Aber heute Abend auch. Weil diese Bibel berichtet, das meiste darin sind ja Berichte. Und es sind Berichte über die Wirklichkeit, wie sie ist. Auch über schreckliche Wirklichkeiten. So wie das Leben eben ist. Hass, Streit, zerstörtes Leben. Einer dem anderen das Leben schwer macht und es wirklich um Mord und Totschlag geht im wörtlichen Sinne. Und manche sagen ja deshalb, was ist das für ein Buch? Ist ja gar nicht jugendfrei. Ne, jugendfrei ist es nicht. Aber so wie das Leben ist, ist ja auch nicht ganz jugendfrei. Und das ist das, was mich bei der Bibel überzeugt hat. Dass wenn du da reinguckst, kriegst du keine schönen Märchen erzählt, sondern du kriegst Geschichten erzählt, die manchmal hart zu verdauen sind. Neulich in der Diskussion sagte jemand, da war ich, guckt mal, so viel Streit unter den Religionen und auch unter den Christen, Streit und so, ja, genau, guckst du in die Bibel von Anfang bis Ende, selbst unter den besten Familien, frömmsten Gegenden, Klopperei und Streit bis aufs Messer. Ja, meine Güte. Soll ich das glauben? Ja, deshalb. So, und ich möchte euch heute Abend einen Bericht nahebringen, der auf der einen Seite ehrlich über diese Peinlichkeiten berichtet, von Hass und Streit, ich sag mal auch unter den Christen. Obwohl das waren noch nicht die Christen, sondern es war das Volk Israel, das Volk Gottes. Aber Christen sind auch die Menschen, die Nachfolger davon zu sagen, die davon leben, dass Gott zu ihnen gesprochen hat und die sagen, er lebt und ist nicht nur eine Einbildung. Und wir leben mit ihm und trotzdem, wenn du sie anguckst und dann erlebst, was da passiert, denkst du manchmal, passt das eigentlich zu dem, was sie von Gott sagen? Müsste ihr Leben nicht anders aussehen? So, und das ist der eine, was man in dieser Geschichte sieht. Kannst du wirklich denken, Topfiguren aus dem Volke Gottes und wie die miteinander umgehen, das darf doch nicht wahr sein. Und trotzdem gibt es in dieser Geschichte dann auch eine Wende, da sagst du, das darf doch nicht wahr sein, gibt es das denn wirklich? Also, ich lese die mal einfach. Das ist vielleicht doch das Beste, ich könnte ja auch entscheiden. Aber ich finde immer, die Bibel, das ist noch im Originalton viel besser, als wenn man sie nur so erzählt. Deshalb, ich will es heute mal lesen. Das findet ihr, also lest sie auch nach. Ich mache euch Mut. Wenn ihr eine komplette Bibel habt, dann seid ihr bei Seite 310 ungefähr an dem Punkt, wo diese Geschichte steht. Die Bibelbücher sind ein bisschen unterschiedlich dick, deshalb also so um 310. Das ist im sogenannten ersten Buch Samuel, Kapitel 24. Also bei mir ist das Seite 311. Das fängt an und David. Es geht um den David, der da zu dem Zeitpunkt zwar wusste, Gott hat mit mir was vor, und er wusste auch, es geht darauf hin, dass ich wahrscheinlich die Hauptverantwortung im Volke Gottes in Israel haben soll, aber er war es noch nicht. Im Gegenteil, Es war eine hasserfüllte Feindschaft zwischen dem König, herrschenden König Saul und der in David einen aufkommenden Rivalen sein, der auf jeden Preis, um jeden Preis ausmerzen wollte. Und David auf der Flucht, irgendwo im Wüstengebirg. Also, wer mal nach Israel kommt, im Augenblick darf man da gar nicht rein. Die haben ja heftig Covid und alles zu. Aber ich war vor einem Jahr, genau in dieser Ecke, in Bejala, Bethlehem, in der Gegend. Und wenn man da ein paar Kilometer nach Osten geht, dann hört so das Kulturland auf, wo es noch grün ist. Und dann beginnt die Wüste Juda. Und das ist eine Bergwüste, wild zerklüftet, Berge, wächst nichts. Tolle Landschaft, faszinierend. Geht runter bis an den tiefsten Punkt der Erde dort, 400 Meter unter Meeresspiegel, aber das ist nicht unter Wasser, das ist ziemlich trocken. Da liegt das ist das Tote Meer, das immer mehr verdunstet, das so salzig ist, dass man sich reinlegen kann und getragen wird obendrauf. Nur wehe, wenn es in die Augen kommt, dann bist du vorbei. Wehe, wenn du es trinkst, dann ist heftig. Und es geht die Wüste Juda runter und dann gibt es plötzlich, ich bin da vor einem Jahr mit ein paar Freunden, mit Beduinen in so Land Rovern, abenteuerliche Land Rover. Ich dachte, die wären vom Schrottplatz, aber die fuhren noch. Und wie? Diese Wüstenpisten runtergefahren bis an den Abbruch und dann geht es plötzlich 600 Meter hast du praktisch einen Steilabriss, dann liegt vor dir das Tote Meer. Und da gibt es so ein paar Felsschluchten. Und da gehen wir hin. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Also wenn ihr es mal am Rücken habt und Israel wieder frei hat, dann fährt man nach En-Gedi ans Tote Meer, da gibt es ein paar Hotels. Und da macht man Kuren, wenn einem entweder eine Hautkrankheit hat oder Rheumatismus oder irgendwas, da baden die Leute dann in diesem salzhaltigen Wasser wochenlang und so, ist spannende Gegend. Und bei En-Gedi geht so ein steiles Tal hoch in die Felsen der Wüste Juda. Und da ist ein bisschen Wasser und da gibt es so einen Wasserfall von oben, der stürzt runter. Plötzlich ist da eine Oase. Da gebadet, das ist toll. Es ist wahnsinnig heiß da im Sommer, es ist 45 Grad bis 50 Grad am Toten Meer. Und selbst im Winter ist es da ein ganz mildes Klima, 25 Grad. Traumhafte Gegend, En-Gedi. Und dahin zieht er mit einer Truppe von, ja, war eine wilde Truppe von, eigentlich waren das Räuber. Die hatten alle was Dreck am Stecken und die zogen mit dem David durch die Wüste und wollten alle nicht erwischt werden und mussten sich in Sicherheit bringen vor der Armee des Königs Saul. Da sind sie also bei En-Gedi in der Wüste Juda. Jetzt lese ich. Als nun Saul zurückkam von einer Verfolgung von Philistern, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen, so hießen die. Hört sich schon gut an. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. Hatte der kalte Füße? Nein, der musste aufs Klo. Das ist ein bisschen umständliche Ausdrucksweise, seine Füße zu decken. Ich will jetzt heute Abend hier ja keinen Unterricht geben, wie man im Orient bis heute bestimmte Verrichtungen vollzieht. Denn solche komischen Klos, wie wir sie haben, die da so Dinge hat, auf die man sich setzt, sind da bis heute weitgehend unbekannt. Ich hatte in meinem kleinen Zimmer, als ich als Vikar, als Pastorenlehrling in Bejala lebte, vor über 50 Jahren, hatte ich nebenan so ein Klo. Und das Klo bestand aus einem Loch im Boden. Das ist für einen Europäer gewöhnungsbedürftig. Hast du nichts als so ein Loch im Boden, so groß. Jetzt will ich das im Einzelnen nicht ausführen. Wir haben ja Damen unter uns und da will ich jetzt nicht sagen, Das kann sich ja jeder ausmalen, wie er will, warum die Redensart wohl in Frage kommt, dass man sagt, ich gehe mal meine Füße bedecken. Ne? Ja, ich sehe einige lachen, die können sich schon vorstellen. Was passiert, wenn man die Füße dann in solchen Situationen nicht bedeckte? Also jedenfalls, auch ein König muss ja mal aufs Klo, das hilft nur alles nichts. Da müssen auch Könige. Und jedenfalls, der war unterwegs auf dieser Wüstenstrecke und dann musste er mal gründlich und dann gab es da eine Höhle. Und er zog da rein. Also der König musste mal aufs Klo. David aber, also geht in diese Höhle. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock, so vom Übergewand Sauls ab. Danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich tun solle und dass ich das tun solle und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Das war der israelische König, von Gott gesalbt, von Gott eingesetzt. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Die sagten einmal, Mann, da ist er, jetzt machen wir ihn kalt. Ich meine, das ist ja fast eine Winnetou-Geschichte, wie der David das gemacht hat, sich ranpirschen und irgendwo, ohne dass er das merkte, von dessen Obergewand so eine Ecke abschneiden, das Messer muss scharf gewesen sein. Und der Mann war geschickt. Wie geht's weiter? Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Saul sah sich um. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass sich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont. Denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinem Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von der Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. So hat man mit dem alten Sprichwort gesagt, von Bösem kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter zwischen mir und dir und er sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe gegen dich. Als David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David, du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich habe dir Böses erwiesen.
Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hat und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Haus. Da schwor es David dem Saul. Da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hinauf in die Bergfeste. Hammer. Der Feind in der Falle. Der König musste mal aufs Klo. Und das war eine mörderische Falle. Und die ganze Logik war, ist, das ist jetzt, das sagen die Begleiter von David, ist doch klar, diese Chance, die hat Gott selbst dir gegeben, dass du jetzt ihn fertig machst. Nutz die Chance. Nichts sprach dagegen, dass das jetzt richtig ist. Das einzig Logische, die ganze Umwelt sagte es, und ich vermute, auch die innere Stimme von David sagte das, was macht man jetzt? So geht man mit seinem Feind um. Dann ist das natürlich eine Wahnsinnsgeschichte zu lesen, dass er das nicht tut. Ich meine, es ist auch spannend. War auch geschickt. Wie der das hingekriegt hat, so nah an den Typen ranzukommen, ihm die Klamotten abzuschneiden ein Stück und als Beweis und dann so. Was machen wir jetzt mit so einer Geschichte? Das sagen wir, ist vorbildlich. Vorbildlich ist toll. Aber mit den Vorbildern ist das so eine Sache. Es gibt so super Leute, die können super Sachen und man steht da und staunt, was die hinkriegen. Manchmal, das macht das Spaß zuzusehen bei solchen super Athleten oder so, ne? Turnern und Autorennfahrern, was die können. Man guckt stundenlang gespannt zu und brandender Applaus und man schreit vor Begeisterung. Aber wenn man gefragt würde, du hast doch jetzt genau gesehen, wie es geht. Mach's mal. Mach's doch mal nach. Dann spürt man Vorbilder, die können einen furchtbar überfordern. Manche sind so gut, dass wenn ich die sehe, dann werde ich immer kleiner, da wird mir deutlich, das kannst du nie. Das ist zwar toll zu bestaunen, aber das kannst du nie. Wenn einer etwas schlecht macht und sagt, man stets bemüht und sagt, mal gut, das versuche ich auch, so gut bin ich vielleicht auch. Aber wenn der Abstand so groß ist, dann können Vorbilder ganz schön entmutigen. Und das ist das mit der Moral, deshalb hilft uns das oft so wenig. Ich bin halt keine Mutter Teresa oder so. Und von den großen Helden der Geschichte, die wer weiß, was gemacht haben, kann man tolle Geschichten erzählen, läuft einem die Gänsehaut und so weiter. Aber man sagt, ich bin das eben nicht, ich bin kein Held. Ich bin eben ganz durchschnittlicher Mensch. Und je größer die Vorbilder sind, desto mehr spüre ich den Abstand. Ich hatte einen Pfarrer, der Jugendpfarrer, der hat mich sehr geprägt und der sagte immer, mit der Moral, das ist so eine Sache. Moral, den Menschen Moral zu predigen, zu sagen, das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun. Das ist so, als wenn du eine Kuh sagst, sie soll Klavier spielen. Die hat halt die Voraussetzungen nicht dafür. Er funktioniert deshalb nicht so gut. Er kann, das, was du sagst, kann noch so schön sein. Du kannst sie auch vorspielen, aber der Kuh kannst du nicht nachmachen. Ja, sagen sie vielleicht, so schlimm ist er wieder nicht. Ich bin ja keine Kuh. Ich kann ja vielleicht doch was. Okay, was machen wir mit der Geschichte? Eins mache ich nicht. Ich sage jetzt nicht, also David, das ist das super Vorbild und so sollten wir auch. Und wir haben ja alle Leute, die wir nicht mögen und die uns Böses getan haben und die uns verletzt haben. Und manche von diesen Verletzungen, und wir haben das von Anja ja auch gehört, was einem passiert im Leben, was einen ein Leben lang kennzeichnet und einem Kummer macht und Verletzungen, die ganz tief sind. Und dann sagen, und? Feinde einfach dann vergeben, wär's nicht besser, man hätte eine Gelegenheit, wo man den mal richtig heimzahlen könnte, mal richtig draufhauen, um mal sich Luft zu machen. Und ist das nicht die Möglichkeit, die bessere Möglichkeit, sowas, wie wir sagen, aufzuarbeiten, ne? Sich abzuarbeiten, einen Hass rauszulassen und heimzahlen zu können? Also, das Problem finde ich so dick, dass ich nicht den Mut habe, euch hier Moral zu predigen. Ja, was willst du dann, werden sie sagen. Ich würde sagen, wenn man die Bibel liest, dann wird man feststellen, es ist eine Geschichte Gottes, die nach vorne geht, sie nach vorne bewegt. Und dieser David ist nicht nur ein Vorbild, sondern er ist in der Bibel ein kleines Modell. Man kennt das. Also wenn Architekten schöne Häuser bauen, wie dieses Gebäude hier, ist ja berühmt und wurde gefeiert im letzten Jahr besonders, dann machen die ein kleines Modell. So, dass man sehen kann, so wird das aussehen. Aber das ist natürlich noch nicht die richtige Sache. In dieses Modell kannst du nicht einziehen, da kannst du nicht drin wohnen, da kannst du noch nichts mehr machen. Aber du siehst schon mal, wie es werden soll. Und so geschieht in der Geschichte Gottes, die er anfängt mit Abraham und Mose und dann mit David, da baut Gott sozusagen schon mal Modelle. Die Geschichte geht weiter in Auf und Ab mit Rückschlägen, mit vielen bösen Entwicklungen und mit Rettungsaktionen Gottes, bis er bei der Schlüsselfigur ist, bei der es wirklich rund geht. Das ist Jesus. Und seht, dass diese Geschichte ist wie ein Wegweiser, die hinzeigt und sagt, pass mal auf, wenn du das Gefühl hast, das könnte ich nie, das ist ein schönes Ideal, das ist eine tolle Geschichte, kann man sich begeistern, aber ich könnte das nie. Das passt nicht, ist weltfremd. Dann sagt er, das, ja, okay, halt das schon mal fest, hast schon mal was begriffen. Aber jetzt sieh, das ist ein Wegweiser, das zeigt auf Jesus. Ja, wieso auf Jesus, will ich euch sagen. Jesus hat einen hammermäßigen Satz gesagt, steht in seiner Regierungserklärung, so nenne ich den, die Kapitel im Matthäus-Evangelium, die man normalerweise Bergpredigt nennt, wo Jesus einmal zusammenfasst, in drei Kapiteln, 7, Matthäus 5, 6, 7, was ihm das Allerwichtigste ist. Und darin stehen folgende Sätze. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Er sagt es nochmal an anderer Stelle, da sagt er sogar, segnet die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn der lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tut nicht das auch die Mafia? Also, er sagt die Zöllner, es waren aber nicht die Finanzbeamten von heute, das war damals die Mafia, die im Auftrag der Römer, der römischen Besatzung, die Steuer eintrieb und übertriebene Summen kassierte und die Leute ausbluten ließ. Das war die Mafia. Er sagte, Jesus, wenn du die liebst, die so ticken wie du, die zu allem, was du denkst und sagst, Ja und Amen sagen und die du absolut toll findest, okay, das machen alle, das macht selbst die Mafia. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Das machen alles, machen nur die Atheisten. Dazu brauchst du Gott wirklich nicht. Peng, sage ich, das geht doch nicht. Jesus, die Feinde lieben. Ich kann doch nicht meinen, wenn ich Hassgefühle habe und wenn mir jemand wehgetan hat und mein Leben zerstört hat oder mich verletzt hat, dann kann ich doch nicht einfach mich rumdrehen und sagen, du bist ein netter Kerl. Das geht doch nicht. Moment mal, sagt Jesus, hast du genau gelesen? Von Gefühlen habe ich gar nichts gesagt. Ich habe von Taten was gesagt. Bittet, betet für die, die euch verfolgen. Tut ihnen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch beleidigen. Also erbittet Gutes für sie. Das sind alles Taten. Seht, wir haben heute im Jahr 2020 haben wir ein Problem. Ich will jetzt keine langen, klugen Vorträge halten. Ich will nur sagen, seit etwa 200 Jahren, gut 200 Jahren in Europa, haben wir ein richtiges Problem. Und das heißt, wir verstehen Liebe zuallererst als ein Gefühl. Ich will jetzt nicht erklären, das hängt mit der Romantik zusammen und so. Liebe ist zuerst ein Gefühl. Verliebt sich in jemanden und so. Liebe ist ein Gefühl. Und wenn Liebe ein Gefühl ist, dann weiß man, es kommt überein, plötzlich ist es da. Leider ist es auch plötzlich weg. Und dann erlebst du das, dass Leute, die sich heiß geliebt haben, sich hassen, dass sie kaum noch ein vernünftiges Wort miteinander reden können und sie Gewalt antun. Also, das ist, wenn Liebe ist ein Gefühl. Toll. Leider aber sind wir völlig ohnmächtig. Es kommt über einen und wenn sie da ist, treibt sie einen an und hat eine unheimliche Energie. Was macht man da nicht alles und so. Aber wenn es weg ist, ist eben weg, kannst du machen nichts, dann musst du gucken zu. Und dann sagen wir, ja, ich bin ja Pfarrer und ich habe ja ganz viele Leute getraut, die waren alle heiß verliebt und alle haben gedacht, das wird für ewig sein. Manchmal habe ich denen zum Abschrecken gesagt, die Statistik spricht gegen euch. Muss doch mal informieren über die Scheidungsstatistik. Die wollten alle ewig. Warum geht das denn schief, obwohl man sich so heiß liebt? Weil Gefühle sind nie von Dauer. Sie sind immer irgendwann weg und dann kommt raus, Liebe ist zuerst eine Entscheidung und eine Tat. Und im Folge natürlich kommen dann auch Gefühle. Aber wer meint, die Gefühle sind die Lokomotive und wenn da keine Gefühle sind, kann ich auch keine Entscheidung treffen. Der ist wie einer, der einen ICE ohne Lok den Berg rauffahren lassen will. Da kannst du bequem in den Sesseln sitzen, erster und zweiter Klasse, aber das Ding fährt nirgendwo mehr hin. Gefühle gehören zu unserem Leben, sind ganz wichtig, aber wer sie zur Lokomotive seines Lebens macht und sagt, wenn ich nichts fühle, kann ich nichts machen, der bleibt stehen bei jedem Widerstandshindernis. Liebe ist zuerst eine Entscheidung und eine Tat. Und wo diese Entscheidung und Tat vollzogen wird, verändern sich unsere Gefühle. Das kann eigentlich jeder begreifen, ist gar nicht so schwer. Stell dir mal vor, irgendjemand erzählte mal ein ganz plattes Beispiel. War jemand auf einer Geburtstagsfeier, die ging ein bisschen lange, war bis nachts, er kam erst um 3 Uhr ins Bett nachts. Und er hatte am nächsten Morgen um 8 Uhr einen wichtigen Termin bei seinem Chef. Hat er sich den Wecker gestellt auf 6. Um 3 in die Kiste gegangen, um 6 klingelt der Wecker, der kommt mit verquollenen Augen auf, ist todmüde. Was soll er tun? Er sagt, ich bin ja kein Heuchler. Wäre ja ein Heuchler, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre wach. Ne? Also ehrlich und authentisch muss man ja heute sein. Man soll ja authentisch sein. Ich bin echt. Er haut authentisch den Wecker ein auf den Säbel, der geht auch gehorsam aus, er dreht sich rum und er schläft bis 9. Wacht halbwegs ausgeschlafen auf, dreht sich rum, Bein aus dem Bett, wie sind die Gefühle? ausgeschlafen schlecht. Denn er weiß, um 8 war der Termin beim Chef und da hängt jede Menge davon ab, der ist verpasst. Ich bin zwar ausgeschlafen, aber Lösung B ist folgendermaßen. 3 Uhr nachts ins Bett, todmüde, 6 Uhr klingelt der Wecker, albtraumartig, auf allen Vieren kriegt er aus dem Bett, erreicht mit Mühe und Not das Badezimmer und die Dusche, findet den Knopf zum Drehen, duscht heiß, duscht kalt, der Kreislauf kommt in Gang, er wird wach. Er kommt in die Klamotten, er kommt pünktlich zum Chef um 8 Uhr, das Gespräch ist gut und erfolgreich. Um 9:30 ist es zu Ende. Wie sind die Gefühle? Ziemlich müde, glücklich. Was hat er gemacht? Er hat gegen seine Gefühle morgens um 6 eine Entscheidung getroffen und verantwortlich gehandelt. Hat sie dann gesagt, okay, ein bisschen habe ich eine müde Birne, das kann ich aber nachholen heute Abend. Hauptsache, ich habe das Gespräch geführt und das war entscheidend. Und sein Gefühl ist gut. Also das ist eigentlich ganz primitiv, so funktioniert das Leben. Und man fährt sein Leben vor die Wand, wenn man sagt, es ist mir gerade nicht so, dann mache ich nicht. Und sich aus der Verantwortung stiehlt, das ist nämlich die größte Lüge dabei. Man sagt, die Liebe, kann ich ja nicht anders. Kann ja gar nichts dagegen machen. Man kann sich ja nicht zwingen gegen seine Gefühle. Dann ist man ja nicht authentisch, dann ist man ja nicht echt. Das ist alles Lüge. Natürlich kannst du nur deine Gefühle verändert bekommen, wenn du Entscheidungen triffst und wenn du verantwortlich handelst. Und deshalb finde ich Jesus so toll. Der schwafelt nichts von Gefühlen, sondern er sagt, pass auf, wenn du einen Feind hast, der dir wehgetan hat und der dich hat, ich bete für ihn. Tu ihm Gutes. Ich sage euch das, ich habe gedacht, das geht doch nicht. Ich sage euch, das geht. Ich habe in meinem Leben, beruflich und sonst wie, auch jede Menge Leute gehabt, die gingen mir auf den Keks. Und der Schwollmärcher kam schon, wenn ich morgens dachte, dass ich die treffe. Und da habe ich gemerkt, wenn ich mit dieser Stimmung in die Begegnung gehe, das kann nicht gut gehen. Und dann habe ich das getan, was Jesus gesagt hat. Ich bete namentlich für Menschen, die mir nicht passen, von denen ich Eindruck habe, ich passe denen auch nicht. Übrigens habe ich mir auch angewöhnt, für Politiker zu beten, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin. Weil ich fand das blöd, dass man denkt, man könnte bei Gott beten für Leute, deren Meinung man vertritt. Also, ich habe gelernt, wenn ich regelmäßig für einen Menschen, den ich unsympathisch finde, gefühlsmäßig bete, kann ich den auf die Dauer nicht mehr hassen. Das verändert erstaunlich. Ich sage, woher kommt das eigentlich? Wieso kann Jesus das sagen? Das kann er sagen, weil er nicht unser Vorbild nur ist. Das auch, aber nicht nur. Er ist vor allen Dingen unsere Quelle. Denn er ist die Feindesliebe Gottes in Person. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die dem vertrauen, nicht vor die Hunde gehen, sondern ewiges Leben haben. So sehr, und das sagt Jesus, der ans Kreuz geht. So sehr. Jesus am Kreuz, glaubst du, der hat schöne Gefühle gehabt? Ne. Das war eine Entscheidung. Das war eine Tat. Und der Paulus schreibt dann im Römerbrief einmal, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder, als wir Feinde Gottes waren. Er sagt, Feind Gottes bin ich nicht. Moment mal. Die wenigsten haben so viel Mummel in den Knochen, dass sie als Atheisten gegen Gott kämpfen. Langsam habe ich den Eindruck, kämpferische Atheisten in unserem Land sind seltener als Waschgold im Rhein. Das ist ja noch, wer atheistisch gegen Gott ist, der erweist Gott ja noch eine Ehre, denn der will ihn bekämpfen und widerlegen. Die viel schlimmere Art der Beleidigung Gottes ist ja die Art und Weise, wenn man sagt, Gott ist mir ein Dreck wert. Ist ja noch nicht mal ein Gedanke wert. Ich werde mir doch nicht den Kopf machen, warum es ihn nicht gibt. Ich will das gar nicht widerlegen, es ist einfach null. Verstehst du, das ist die tiefste, das ist die Rebellion, das ist die Beleidigung. Das ist schon unter Menschen so. Wenn du einen anderen Menschen bekämpfst, ist das vielleicht nicht schön, aber du nimmst ihn ernst. Wenn du aber einen Menschen einfach wie Luft behandelst oder wie Dreck, dann ist das die schlimmste Beleidigung. So, und diese Gottvergessenheit, diese Gottlosigkeit ist eine Beleidigung des heiligen Gottes. Deshalb redet die Bibel davon, dass wir Feinde Gottes sind. Und für diese Feinde sagt Gott nicht, bessert euch mal, bemüht euch mal und wenn ihr euch bessert, dann werde ich euch auch vielleicht. Nein, sagt er, bevor wir überhaupt nur gedacht haben, wir sollten unser Leben ändern, ist er gekommen, hat gesagt, ich ziehe mir den ganzen Dreck an, der dein Leben kaputt macht. Das kann nämlich nur er, kein anderer kann mir mein Leben abnehmen. Sie können nicht in mein Leben, ich kann nicht in ihr. Sie können nicht meinen Tod sterben, ich nicht in ihren. Wir werden das alles alleine. Nur Gott kann in unser Leben hinein. Und er tut es, indem Jesus Mensch wird. Und er zieht sich unser Leben an und lebt es bis zur bittersten Konsequenz. Am Kreuz wird nämlich Gottes Gericht vollzogen an dem, der ohne Unrecht war. Er nimmt alles, was mein Leben kaputt macht, Lüge und Hass und Hochmut und Arroganz und Heuchelei, zieht sich's an und Gott richtet das und er stirbt, als wäre er der Dreck meines Lebens. Und sagt, Gott weckt ihn auf und er sagt, komm, du darfst alle meine Liebe und alle meine Reinheit haben, meine Gerechtigkeit. Wir richtig tauschen, wir sind eins, wir sind jetzt eine Person, das heißt Christsein. Voll Vertrauen, eine Person mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus Christus sein. Christus in uns, sagt, heißt das in der Bibel, immer wieder. So sagt er, und jetzt hast du erfahren, was Feindesliebe ist. Du hast es, du bist selber durch die Feindesliebe Gottes gerettet. Und weißt du, das ist so, als wenn Wasser in eine Schale gegossen wird. Die Schale ist mein Leben. Und das frische Wasser der Liebe Gottes und des neuen Lebens gießt er in diese Schale. Bis diese Schale randvoll ist und dann gießt er weiter und es fließt über. Und von diesem Überfluss, sagt Jesus, gebt weiter, liebt eure Feinde. Können wir nicht, sagen wir. Moment mal, sagt Jesus, ich gebe dir mehr von dieser Liebe, als du verbrauchen kannst. Lass weiter fließen. Du bist nicht nur ein Rohr, durch das Wasser fließt und dann ist es weg. Sondern dein Leben ist wie eine Schale, die gefüllt wird und überfließt, sodass du abgibst. Merkt ihr, was passiert? Eine Schale, wie in so einem römischen Brunnen, wo so mehrere Schalen übereinander sind, die gibt ab, aber die wird dabei nicht leerer, sondern sie wird ja weiter gefüllt. Sie lebt vom Überfluss. Deshalb ist Jesus nicht ein Vorbild, der Moral predigt und sagt, du solltest dich mal anstrengen, mach das mal, bemühe dich mal, nach dem idiotischen Spruch, wo ein Wille ist, auch ein Weg, hat meine Schwiegermutter immer gesagt. Ist doch Quatsch. Es gibt tausend Situationen, in kannst du den Willen haben und du rennst vor die Wand, ist überhaupt kein Weg da. Ich brauche eine Quelle der Kraft. Ich brauche Nachschub, den ich selber nicht habe, damit es überfließt. Und deshalb müssen wir nicht bei David stehen bleiben. David ist ein Modell. Der hat schon vorab erlebt, was der lebendige Gott an ihm getan hat. Er konnte dem Hasser Paul vergeben. Das, was er dem David wie ein kleines Modell gebildet hat, das hat Jesus für uns alle getan. Für uns alle möglich gemacht. Und sagt, jetzt lass es. Jetzt macht nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Geht nicht hier raus und sagt, aber jetzt muss ich mich auch bemühen, meinen Feind zu lieben. Sondern sag als erstes, Herr, hier bin ich. Dass ich mich selber nicht verändern kann, das habe ich bitter erlebt in meinem Leben. Zu oft habe ich es gewollt, in bester Absicht, und es hat nicht geklappt. Jetzt stehe ich hier und halte dir meine leeren Hände hin wie eine Schale. Mein Leben ist eine leere Schale. Aber ich bitte dich, dass du mich füllst mit deiner Liebe. Bis mein Durst gestillt ist. Leben im Überfluss. Und dann kannst du sagen, ja Herr, wenn du das sagst, wie das dein Wort sagt, wie in der Bergpredigt, dass du meinst, da gibt so viel, dass es überfließt und ich selbst für meine Feinde was abgeben kann, dann bin ich ja mal gespannt, wie das geht. Und ich sage euch, es geht nicht wie Clips machen und Lichtern. Es gibt Leute, die viel lange zögern, bevor sie den Feinden, die ihr Leben verletzt und zerstört haben, den Missbrauch erlebt haben, die geschlagen worden sind und so, die eigentlich mit Grund sagen können, andere haben mein Leben zerstört. Das ist ein tiefer Hass, ein Groll, der im Leben arbeitet und das eigene Leben auf Dauer dann zerstört. Und man weiß nicht, wie man davon frei wird. Und in der Hilflosigkeit sagen natürlich viele, musst du richtig ausleben, Hass gegen Hass. Dann sagt Jesus, überwinde das Böse mit Gutem. Erwide, hier ist eine Quelle. Deshalb ist der Anfang immer der, dass ich sage, Herr, hier bin ich eine leere Schale. Wenn das gilt, was du versprochen hast, dann bitte ich dich jetzt, schenk mir deine Liebe, vergib mir meine Sünden, auch mein Hass, sieh an meine Verletzungen, meine Wunden, meine Hilflosigkeit, meine Verzweiflung, sieh all das an. Aber ich möchte jetzt erleben, dass du hältst, was du versprichst. Und dass deine Entscheidung, am Kreuz für mich zu sterben und deine Kraftakt der Auferstehung, dass das so weit reicht, dass auch mein Leben neu anfängt. Wenn du jetzt sagst, wie soll das gehen, dann will ich heute Abend ein Angebot machen. Ich habe in den anderen Abenden gesagt, wir wollen ja nichts übers Knie brechen und Gott sei Dank müssen wir nichts übers Knie brechen, weil ihr hier auf Dauer seid. Und dass ihr Gespräche führen könnt und dass jeder das sorgfältig überlegen kann. Und ich weiß, dass ja hier erstmal viele Fachleute sind, aber auch viele, die von Herzen Jesus nachfolgen. Und die sich sehr, sehr freuen, wenn sie euch Männer und Frauen, die ihr dieses Geschenk annehmen wollt, beistehen und euch begleiten und sagen, gut, ich bete mit dir. Wenn du einen Anfang machen willst, wir stehen dir bei. Lass uns miteinander den ersten Schritt tun. Aber vielleicht sagst du, warum schiebst du das so weg? Könnten wir doch jetzt machen. Ja, könnten wir auch jetzt machen. Und deshalb machen wir jetzt mal so. Es wird jetzt ein Lied eingespielt. Und das ist einfach zum Bedenken zwischendurch. Und danach mache ich euch ein Angebot. Ich werde euch ein Gebet anbieten. Ich will euch einfach Satz für Satz vorsprechen. Und nach jedem Satz werde ich eine Pause machen. Und wenn du willst, dass das entspricht mir, das könnte ich aus meinem Herzen sagen, dann kannst du dieses Gebet laut oder leise nachsprechen. Und das Gebet soll folgendermaßen lauten, damit ihr es schon mal überlegen könnt. Mhm. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden, mein Versagen. Ich bitte dich um Vergebung. Damit übernimmst du Verantwortung für dein Leben. Schiebst nicht mehr weg. Natürlich, andere sind schuldig geworden an uns, aber Erneuerung kommt nur, wenn man Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt. Das sagen wir, Herr, du bist für mich gestorben. Ich danke dir dafür, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Alles, was mich trennt von Gott. Ich möchte von jetzt an dir gehören, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zeig mir deinen Weg. Hilf mir, deinen Weg zu gehen. Ich will dir vertrauen. So wollen wir beten. Und jetzt kommt das Lied. Und währenddessen könnt ihr überlegen, ob das euer Gebet ist. Und dann
bete ich das mit euch.